Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 10 Jahren, da hätten wir vielleicht darüber gesprochen, dass es jetzt dieses Netzwerk Twitter gibt und viele Journalisten das auch für Recherchen nutzen, manche darüber sogar Poesie veröffentlichen oder Freunde finden. Heute schreibt sich mit Twitter ein US-Präsident erst ins Amt und jetzt twittert er gegen das Impeachment gegen ihn selbst. Keine Frage, das Netz und die analoge Welt sind nicht mehr zu trennen. Wir wollen jetzt auf ein paar große Netzdebatten des vergangenen Jahres zurückschauen. Und dazu ist jetzt mein Kollege Jochen Dreyer ins Studio gekommen. Herr Dreyer, guten Abend.
Hallo.
Gibt es denn so etwas wie die Netzdebatte des Jahres?
Ja, es gab wie immer wahnsinnig viele, aber eine sticht so sehr heraus, weil etwas aus dem Netz in die analoge Welt eingebrochen ist und das mit erschreckenden Auswirkungen, dass ich sie eigentlich als die Debatte identifiziere, und das ist rechter Terror und Radikalisierung im Netz. Man erinnert sich, Anfang des Jahres im März erschoss ein Terrorist 51 Menschen in der neuseeländischen Stadt Christchurch, in einer Moschee und in einem islamischen Zentrum. Der Anschlag wurde im Netz angekündigt und live gestreamt. Und Kevin Ross, Journalist der New York Times, nannte die Tat damals einen netzgeborenen Massenmord, erdacht und produziert vollständig innerhalb des ironiegetränkten Diskurses des modernen Extremismus. Und danach ist die Debatte losgegangen, wo er sich radikalisiert hat. Von Gamification des Terrors war die Rede, da der Livestream der Ästhetik von Shootern ähnlich sah, also Videospielen. Und noch bevor irgendwie aus Erkenntnissen Handlungsideen entstehen konnten, erschoss im August dann im amerikanischen El Paso ein junger Mann, 22 Menschen. Er kündigte die Tat erneut im Internet an, wieder in dem Forum 8chan, bezog sich klar auf den Anschlag von Christchurch, und auch hier war rechter Hass wieder das Motiv. Und dann am 9. Oktober erschoss ein Täter wahllos 2 Menschen in Halle-Saale in Deutschland, weil er bei dem Versuch scheiterte, in die Synagoge zu gelangen, um dort ein noch viel größeres Blutbad anzurichten. Auch hier wieder Livestream, Ankündigung im Netz und Bewertung des Anschlags in den Foren, als wäre es ein Spiel. Dass hier dann noch selbstgebaute Waffen mit Anleitungen aus dem Netz dazukamen, das verschärfte die Debatte noch.
Also viele, ja, schreckliche Taten im Jahr 2019. Danach wurde dann viel diskutiert, was denn gegen eine Radikalisierung im Internet getan werden könne, wie Täter gestoppt werden können, ob Muster erkennbar sind. Und es wurde auch darüber diskutiert, inwiefern eine verschobene Debatte und die Sprache auch mitschuldig sind. Hass und, ja, Hetze im Internet, das ist ja seit vielen Jahren ein gravierendes Problem. Die AfD, die in Teilen als rechtsextrem eingestuft wird. Die AfD hat in Wahlkämpfen und im Bundestag viele Grenzen auch ausgelotet. Was sagt uns das, Herr Dreyer? Gibt es so etwas wie eine Mitschuld?
Ja, es zeigt vor allem Radikalisierung im Netz. Das greift als Beschreibung des Phänomens viel zu kurz. Da wird immer noch ein Fehler gemacht. Wir können diese Welt nicht mehr trennen, auch weil die Nutznießer diese Welten längst geschickt verbinden und nutzen. Die Terroranschläge haben der AfD in keiner Wahl übrigens dieses Jahr irgendwie Wählerstimmen gekostet. Und die AfD ist reichweitenstärkste Partei bei Facebook. Die ist fast doppelt so viele Follower als zum Beispiel die Partei auf Platz 2, die Linke. Und wir sprechen kaum über islamische Hassprediger bei Twitter heute noch, sondern über rechte Hetze. In diesem Debattenraum fühlen sich die jungen Männer, als würden sie nur den nächsten Schritt machen und dann endlich mal handeln. Wie stark diese Entwicklung auch die politische Debatte beschäftigt, sieht man auch daran, dass noch diese Woche über eine Reform des Strafgesetzbuches im Bundestag diskutiert wurde. Der Entwurf des Justizministeriums zielt ganz klar darauf, auch schon Äußerungen wie, die müssten an den Galgen gehängt werden oder an die Wand gestellt, also Ankündigungen strafbar zu machen. Bisher war das nämlich eine Lücke, die nur zu gerne ausgenutzt wurde.
Viele Debatten im Netz waren ja sehr politisch geprägt. Im Frühjahr wurde auf EU-Ebene zum Beispiel auch über eine Urheberrechtsreform diskutiert und auch entschieden. Diese Reform hängt stark zusammen mit veränderten Situationen durch das Internet und mit der Digitalisierung. Warum also war gerade dieses Thema, die Urheberrechtsreform, für Sie, Herr Dreyer, so wichtig?
Ja, weil auch hier wieder ein ureigenstes Netzthema in die analoge Welt kam, also auf der Straße zu spüren war. Die Diskussion um die Urheberrechtsreform, die wird ja schon seit Jahren geführt. Gestritten wurde vor allem über die sogenannten Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht. Und Plattformen sollen Inhalte vor dem Upload auf Urheberrechtsverletzungen scannen. Das kann praktisch nur durch sogenannte Filter passieren. Allerdings widerspricht dies der Meme-Kultur des Internets, wo Bilder, kleine Ausschnitte aus Filmen etc. zu Witzen und Kommentaren verarbeitet werden. Und gerade junge Menschen hat diese Reform extrem politisiert. Es gab Demonstrationen in vielen deutschen und europäischen Städten mit vielen 10.000 Teilnehmern, Proteste im Netz, Petitionen, am Ende alles ohne Erfolg. Die Reform ist durch und muss jetzt bis Juni 2021 in nationales Recht umgesetzt werden. Und bei der letzten Abstimmung im EU-Parlament, da brachen übrigens die ganzen Server des Livestreams zusammen, weil so viele junge Menschen dabei sein wollten. Für diese Massen an interessierten Bürgern war die Infrastruktur gar nicht gemacht. Für mich haben hier die großen Volksparteien zu Beginn des großen Wahljahres auch ein bisschen ihre Niederlage begonnen, also ihre jungen Wähler vergrault. Denn hier hat auch das Jahr der großen Demonstrationen und Proteste gegen eine vor allem von jungen Menschen als falsch gesehene Politik begonnen. Also Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände, das sind zwar klar Klimabewegungen, aber es ist eine Generation, die organisch mit dem Netz und der Netzkultur lebt, die sich dort organisiert, gar keine Welt ohne das Internet und übrigens auch keine ohne Klimawandeldiskussion kennt. Und die haben dieses Jahr ihre Stimme im Netz eigentlich auf die Straße gebracht.
Stichwort junge Menschen. Wenn ich an 2019 denke, dann fällt mir sofort Rezo ein. Der junge YouTuber, der hat kurz vor der Europawahl mit einem Video für Aufregung gesorgt. Da war unter anderem von der Zerstörung der CDU die Rede. Ist er Teil einer Bewegung?
Absolut, ich würde das ganz klar in eine Reihe stellen. Rezo hat im Endeffekt all das zusammengefasst, was junge Menschen an Internet und Klimapolitik stört. Und er hat es mit den Mitteln und in der Ästhetik des Netzes getan. Und das hat die Parteien ordentlich wachgerüttelt und sie mussten feststellen, wir haben gar keine Antwort darauf. Erst wurde ein Video angekündigt, das wurde auch gedreht und dann nicht veröffentlicht. Stattdessen gab es eine PDF der CDU und gleich zu Beginn war der erste Absatz doppelt hineinkopiert. Das war mit Sicherheit der peinlichste Moment des Jahres für die CDU und ein Augenöffner für die Parteistrategen.
Wie schätzen Sie das ein? Hätte es denn überhaupt eine richtige Reaktion darauf geben können?
Ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich wäre Gelassenheit das Beste gewesen und nicht so eine zickig wirkende Reaktion aller, was weiß der junge Mann mit den blauen Haaren schon. Der weiß nämlich offenbar eine Menge. Und die CDU wusste damals noch nicht so richtig, dass das Netz schon länger eine ernstzunehmende außerparlamentarische Opposition ist.
Ein Rückblick auf ein paar große Netzdebatten des zu Ende gehenden Jahres. Jochen Dreyer mit Anmerkungen und Einschätzungen. Herr Dreyer, Dankeschön.
Bitte.